So klingt das gerade. Ja, Sommerpause. Also, wenn es nicht die Classic-Folgen von uns geben würde. Wir tanken gerade ein bisschen Sonne, nehmen keine neuen Folgen auf, aber es gibt natürlich was für eure Ohren. Cheers Classics. Ja, also, die unterstützen noch ein bisschen das Sommerfeeling und das Weinwissen.
Auf jeden Fall. Heute geht's zu unseren Nachbarn und zwar nach Österreich. Und wir erkunden zusammen mit dem Sommelier, Barbesitzer und Podcaster Willi Schlögel die spannendsten Anbaugebiete Österreichs. Hä, wer ist dieser Willi Schlögel eigentlich?
Der wird begeistert sein von so einem Presenting.
Ja, ich sag mal so, ne? Wien, Wachau, Burgenland, gib ihm, es ist alles dabei. Wenn du bis dato noch keinen Plan gehabt hast, hier
ich
über Österreich,
aus.
Let's go.
Grüß Gott, sage ich.
Grüß Gott, servus.
Nächste Woche Montag, 15. September,
da
fangen wir
wieder
an
los.
Zu arbeiten. Genau.
Da geht das Spielchen wieder los.
Richtig, dann gibt's wieder neue Folgen, frische Folgen von Cheers, dem Wein-Podcast mit Lou. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, bis dahin könnt ihr auch mal 5 Sterne dalassen, ne, damit wir auch hier so ein bisschen was für unsere Arbeit haben. Ne.
Und jetzt reisen wir nach Österreich.
Glocke aktivieren und jetzt Tschüssikowski, ab nach Österreich.
Was man so macht im Urlaub.
Was man halt immer.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Cheers ist heute Rot-Weiß-Rot.
Rot-Weiß-Rot.
Rot-Weiß-Rot. Heute dreht sich bei uns alles rund um Österreich. Was Österreich angeht, bin ich ja so ein bisschen Loser. Ich fahre nach Österreich immer nur zum Skifahren.
Achso, ja, ist aber auch schön, oder?
Ich glaube, es gibt mehr als Skifahren in
Magst
Österreich.
Kannst du mal ein Glas rübergeben?
Das war sehr lustig. Das letzte Mal, als ich unterwegs war im Salzburger Land, im Taxi gern Radstadt bzw. Obertauern gefahren bin, da habe ich einen der Hoteliers selbst als Taxifahrer gehabt und habe ihn gefragt, was ist denn euer Plan B in Sachen Klimawandel? So, dann guckt er mich an, wir haben keinen.
Natürlich auch nicht.
Aber auch so völlig selbstsicher. Ne? So, es war so ein bisschen so, Klimawandel, was ist das? Ne?
Achso, ich muss mir auch noch was einschenken. Hupsi. Cheers.
So, cheers. Das klingt, als ob das Glas nicht gestimmt wäre.
Das klingt ein bisschen, als wäre das Glas bedüdelt.
Der Wein der Woche.
Im Glas haben wir einen blauen Zweigelt oder einfach nur Zweigelt. Es ist eine der meist angebauten Rebsorten Österreichs. Ist so ein leichter, trinkiger Rotwein. Ist so ein Brutzeitwein, finde ich.
Kann ich mal die Flasche rüber?
Kann man auch hier, ähnlich so wie Fanatsch, auch wie so ein bisschen leicht gekühlt trinken. Und ich finde, so typisch für Zweigelt ist immer so ein bisschen Himbeere, Kirsche, vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen Lakritz auch. Oder?
Ist tatsächlich im Geschmack sogar ein bisschen, finde ich. Hinten raus.
In dem Fall jetzt wirklich so leicht fruchtig, ein bisschen Gerbstoff oder auch. Wie gesagt, jetzt hier so cooler Brotzeitwein, easy drinking, leicht gekühlt, fertig. Ja, cool.
Wir sind schon mittendrin im Weinanbauland Österreich. Heute übrigens mit einem Gast, der Österreich nicht nur liebt, sondern der Österreich auch lebt, denn er ist dort geboren.
Ja.
Der Mann heißt Willi Schlögel. Wir holen ihn mal rein. Komm.
Komm.
Willi!
Willi, trau dich!
Hallihallo. Mag ich sehr gern, deinen Stuhl hier.
Wilfried Schlögel wäre auch richtig, oder wie?
Wilfried ist richtig, ja.
Okay. Korrekt. Was magst du lieber?
Willi.
Willi. Wir müssen was zu dir sagen, für alle, die Willi nicht kennen. Podcaster, Buchautor.
Bestsellerautor.
Gut, wir fangen gleich an. Wirtshauskind, Wirt, Sommelier. Welche Bezeichnung ist dir am wichtigsten oder am liebsten?
Wirt.
Wirt.
Ja, also ich sehe mich als Wirt. Gastgeber, das ist, was ich kann. So.
Darf ich auch was einschenken?
Na bitte. Nachschenken, bitte, danke.
Und wir haben in einer Folge mal über dich gesprochen und haben, oder über deine Bar gesprochen und haben nicht von einer Weinbar in Berlin gesprochen, sondern von der Weinbar in Berlin. Das ist, glaube ich, auch richtig.
Ja, das klingt sehr gut, danke. Aber es gibt auch viele andere gute Weinbars in Berlin oder in Deutschland. Aber ja, also ich weiß nicht, wir haben halt diesen bisschen so den Ösi-Bonus, nenne ich den immer. Nicht? Also die Österreicher sind, glaube ich, von Haus aus schon sehr begnadete Gastgeber. Und ich mache das auch gern. Also ich rede gern mit Leuten, ich habe Menschen gern eigentlich. Und Wein ist so nebenbei. Und das ist immer super, wenn du deine Leidenschaft auch zum Beruf machen kannst. Dann hast du quasi so ein bisschen Berufung. Ne?
Also grundsätzlich schon gut zu wissen, dass wir Menschenfreund zu Gast haben heute hier bei Cheers. Ne?
Ja.
Wir müssen übrigens einmal kurz Tabula Rasa machen, glaube ich. Du kennst Lou.
Ja? Mal gesehen.
Und, ihr habt schon mal ein Glas Wein getrunken und ihr habt auch schon mal aus dem gleichen Glas Wein getrunken. Ne?
Ja.
So, mehr müssen wir, glaube ich, nicht sagen, aber dann so ungefähr kann man sich...
Das hasse ich übrigens. Kennst du das?
Was?
Wenn du Wein mit einer anderen Person aus dem gleichen Glas trinkst. Ich
wusste, dass du das sagst. Es ist so lustig.
Nein, du hast immer den Geruch vom anderen im Glas.
Ja. Immer. Aber das Orge ist, sobald du mit jemandem zusammen bist, riechst du das nicht mehr. Ich riech das bei dir nie, du.
Aber trennt ihr das dann tatsächlich?
Ich glaube, du regst dich immer auf, wenn ich irgendwie Lippenpflege drauf
ja,
habe.
Ja, dann schon, dann weil dann ist das Anfall. Glas ja geschmiert. Das
ja,
ist ja dann,
ja gut.
Na okay, das geht.
Oder wenn Leute ein strenges Parfüm drauf haben oder ein Deo oder irgendwas dergleichen. Oder am besten noch vorher draußen eine geraucht haben und dann reinkommen und dann mein Glas nehmen, dann werde ich richtig aggressiv. Ich sage das so oft, kein penetrantes Parfüm, kein penetrantes Deo, keine penetranten Handcremes oder irgendwas dergleichen. Das ist echt, das sind absolute No-Gos auf Weinproben. Egal, ja, cheers erstmal.
Cheers.
Cheers.
Zum Wohl.
So heißt der Podcast. Das ist schön.
Du, wir trinken heute Österreich und wir schwärmen heute von Österreich. Ich frage mich, du kommst auch gerade aus Wien, muss man dazu sagen. Ja. Ich frage mich, warum lebst du gar nicht mehr in deiner Heimat? Wie kam es denn dazu?
Unfall war das. Das war... Diverse Unfälle passierten da. Ich war ja lang in Wien, nachdem ich mit dem Internat fertig war, also Abitur gemacht, war dann in Wien im Hilton Frühstückskellner.
Alter, das ist der Traum. Also
du hast alles mitgenommen,
einfach.
Was man mitnehmen kann.
Ja, alles. Ich war auch im Schweizer Haus und habe Stelzen und Bier serviert. Das war das Geilste eigentlich. 2 Monate Schweizer Haus, da hast du richtig rein. Dann, also probiert habe ich viel. Ich war auch auf Saison am Adelberg und so weiter. Und dann tatsächlich wollte ich nach San Francisco, also ich wollte immer in die USA, großer Traum, das ist Arnold Schwarzenegger-Style. Und dann hatte ich dort einen Job,
die Vorbilder in Österreich.
Weil mich jemand vermittelt hat, also auch im Winter, an eins der Adressen in San Francisco, das war das RN74, unter der Leitung von Rajat Parr, wahrscheinlich in Amerika einer der größten Sommeliers und Weintypen, die es gibt. Und dann hatte ich den Job, ich hatte den Vertrag in der Tasche und alles und dann habe ich die Wohnung gekündigt, mein Auto verkauft, meinen Job gekündigt und dann bin ich zur Botschaft und habe kein Visum bekommen. Genau. Und dann...
Also ein Ziel, aber kein Weg.
Ja, ja, genau, richtig. Ja. Und dann ging ich nach Schleswig-Holstein.
Ja, was auch sonst. Also ich meine,
ja, genau. Ehrlich.
Hör mal, San Francisco, Schleswig-Holstein.
Das war richtig super.
Alles,
dann.
Beides fängt mit S an.
War ich dann angestellt bei einem Freund von mir, beim Gerhard Retter, in der Fischerklause am Lütjensee. Und der meinte dann, ich sollte nach Berlin gehen. Und damals war die Wohnungssituation noch entspannte, weil ich habe dann einfach 3 Leute angerufen, die Wohnungen hatten. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne 80 Quadratmeter und will dafür 800 Euro zahlen. Und er hat gesagt, ja, 4 habe ich hier. In welchem Stadtteil willst du sein?
Ja, alle, die Berlin kennen, Nostalgie, ne?
Ja, also, das war
lang ist sehr. Cool, ja? Yes. Ja, Österreich. Wollen wir mal so ein bisschen Rahmen abstecken?
Voll. Also, unser Thema heute ist das Weinanbauland Österreich, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Oh, Wunder. Und ich dachte, wir sprechen erst einmal über die grundlegende Geografie, also wo befindet sich Österreich eigentlich? Also ich denke mal, damit sind wir auch schnell durch, weil so groß ist das Weinanbauland jetzt nicht. Also irgendwie so knapp 50.000 Hektar.
Ja, von der Qualität schon, nur von der
ja,
Fläche nicht.
Natürlich. Und vielleicht kannst du es ja mal so ein bisschen einordnen, das wäre doch ganz bezaubernd. Komm.
Was in Österreich halt relativ besonders ist, also am Weinbauland oder am Weinbaugebiet, wir sind da eigentlich nur in der östlichen Zone, weil im Westen haben wir ja noch wirklich die Alpen oder Hochalpen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch ein bisschen alpinen Weinbau, aber die sind wirklich existent.
Tatsächlich.
Aber Climate Warming macht vielleicht möglich in ein paar Jahre.
Und dann gibt es da auch noch den Eis.
Vielleicht, ja.
Ja. Aber sonst spielt sich eigentlich alles in den östlichen Bundesländern ab, also vor allem Niederösterreich, Burgenland und im Süden die Steiermark, die so mehr oder weniger 95% des Qualitätsweinanbaus ausmachen. Das ist dann nochmal unterteilt in diverse kleinere Weinbaugebiete. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt so alles so ganz genau...
Ja doch,
genau.
Wir gehen jetzt gleich mal so... Also ich habe okay, mir cool. So, ich habe mir gedacht, dass wir jetzt irgendwie mal so zumindest die wichtigsten Wein... Oder was heißt die wichtigsten, aber die prägnantesten Weinanbaugebiete durchgehen, damit, wenn man noch nie in Österreich gewesen ist...
Lass uns einfach über die schönsten reden vielleicht.
Über die schönsten. Das ist auch
geht ja auch immer um Urlaub. Ihr habt ja sicher viele ZuhörerInnen, die gerne Urlaub in Österreich machen. Ja. Deswegen reden wir einfach über die schönsten.
Wir müssen Willi mehr provozieren.
Wir müssen jetzt Content machen.
Wir müssen die...
Nicht um einen heißen Brei reden.
Die Österreich-Tour starten. Und ich habe vorhin ein bisschen geflunkert. Ich natürlich nicht nur Ski gefahren, sondern ich war auch schon mehrfach in Wien. Das erste Mal absolut schockverliebt. Für mich eine unfassbar
Wahnsinn,
coole Stadt.
Wahnsinn, oder? Ich habe zum Willi gesagt, das wäre eine Stadt, in die ich sofort hinziehen würde.
Ja, aber nur von September bis April. Also in den Sommermonaten ist das so knalleheiß, das ist ja zu betoniert wie Paris. Da gibt es keine Grünflächen, gar nichts. Und die Stadt heizt sich auf, das ist unglaublich.
Es gibt keine Grünflächen, aber es gibt Weinanbau.
Ja.
In Wien.
Ja.
Wie sieht der aus?
Der sieht super aus. Also es gibt ein bisschen was mitten in der Stadt am Schwarzenbergplatz. Das ist aber nur Versuchsweinanbau tatsächlich. Aber natürlich gibt es in den Randbezirken im Süden wie im Norden Weinbau. Ja. Also vor allem am Nussberg, das wird wahrscheinlich das bekannteste sein. Und das ist super. Also Wien ist die einzige Hauptstadt der Welt, in der Qualitätswein produziert wird. Und ja, es ist unglaublich schön, malerisch.
Die Rebfläche von Wien umfasst ungefähr 600 Hektar. Und die geht, ne, über diese, also man hat quasi die Stadt, jetzt ist so ein bisschen diese Grenze, also nicht die Stadtgrenze, aber dann geht es so, also man kann, je nachdem, wo man in Wien steht, kann man auf die Weinberge gucken. Romantisch. Und es ist kein Showweinbau, sondern es ist wirklich kein Showanbau für Besucher, sondern es ist wirklich Weinbau. An dieser Stelle vielleicht auch mal ein paar Eckdaten. Also der Wiener Weinanbau umfasst ungefähr 600 Hektar und berühmt ist Wien insbesondere für den gemischten Satz beziehungsweise den Wiener gemischten Satz. Und der beinhaltet sehr oft viele heimische Rebsorten, die man abseits der gängigen Rebsorten Österreichs gar nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel Neuburger, Zierpfandler oder zum Beispiel auch Welschriesling. Und Wien hat auch einfach eine großartige Heurigenkultur, immer mit Blick auf die Stadt. Also man fährt einfach raus, man ist ungefähr in 20 Minuten, 25 Minuten aus der Stadt, je nach Verkehr am Nussberg. Man sitzt da oben, man hat einen spektakulären Ausblick auf diese Metropole, kann man ja schon fast sagen. Und man sitzt dann halt da, isst seine kalte Platte und trinkt seinen Wiener gemischten Satz. Also das ist schon Wahnsinn.
Da würde ich reingrischen für Nähe, alle, die es nicht wissen. Eine heurigen Kultur, das ist einfach das gemütliche Beisammensein und das Festspann zusammen, oder?
Da gehen wir heute nochmal im Glossar drauf ein.
Ah, sehr gut. Ja, bleib dran, ne?
Ja. Zum Wiener gemischten Satz vielleicht noch, was auch interessant sein könnte, ist, dass es ja wirklich gemischt bepflanzt ist. Also der Original Wiener gemischter Satz muss ein Weingarten sein, in dem mindestens 7 verschiedene Rebsorten auf einmal wachsen.
Und das heißt, dass du nicht einzelne Plots innerhalb eines Weingartens hast oder eines Weinbergs hast, sondern das sind verschiedene Rebsorten. Die werden normalerweise, entweder wenn sie neu gepflanzt werden, gemischt. Ja, dann werden sie ausgesetzt, also in dem jeweiligen Weinberg. Und das, was einen gemischten Satz, also einen original traditionellen gemischten Satz oder in dem Fall auch Wiener gemischten Satz charakterisiert, ist halt eben, dass die jeweiligen Rebsorten nicht einzeln ausgebaut werden und dann nach der Vergärung miteinander verschnitten werden, also nach dem Ausbau, sondern die Trauben von diesen 7 verschiedenen Rebsorten werden gemeinsam gelesen und gemeinsam verarbeitet. Und das ergibt dann einen Wein. Und das ist eigentlich die Definition vom Wiener gemischten Satz.
Das heißt, im Anbau hast du auch eine Reihe und da könnten verschiedene Rebsorten nebeneinander wachsen.
Also ja, voll.
Abgefahren.
Ja.
Genau. Und da hast du dann oft in alten gemischten Sätzen, also es sind ja meistens alte Weingärten, ein ganz besonderes Mikroklima. Weil das Tolle an einem Wein ist, dass du frühreifende Rebsorten, spätreifende Rebsorten, dass die Rebsorten mit wenig Säure, mit viel Säure und das ergänzt in so einem gemischten Satz dann hervorragend.
Aber du hast einen Lesezeitpunkt?
Ja.
Früher war das einfach ein praktischer Ansatz zur Gestaltung der Weinberge. Also das, was Willi gerade gesagt hat, spätreifende, frühreifende, weniger Säure, mehr Säure, bliblablub. Einfach so nach dem Motto, wenn wir ein bescheidenes Jahr haben, irgendwas bleibt schon hängen und dann lesen wir da einfach gemeinsam, verarbeiten wir und fertig.
Ein pragmatischer Ansatz für die Landwirtschaft, ganz einfach, weil manchmal fallen die Rebsorten aus oder sonst irgendwas oder manchmal hast Späthagel, dann hast du schon früher Lese oder umgekehrt und da hast du eine gewisse Sicherung gehabt. Und zum einen finde ich es, also so wie wir Wein heute alle sehen, wenn wir immer sprechen von Herkunft, von Lage und so weiter, finde ich es unglaublich smart, wenn man viele autochthone Rebsorten auf einem Platz hat. Also das klingt für mich irgendwie gesünder, wie wenn nur Sauvignon Blanc drinsteht in den Platten. Ja. Also ich finde den Gedanken unglaublich romantisch und ich bin ein großer Fan vom gemischten Satz.
Ist der preislich hoch, weil er rar ist? Oder?
Nein.
Von bis.
Von bis, ja.
Okay.
Ja.
Wir fahren weiter aus Wien nach Niederösterreich. Mhm. Gehört eine Menge dazu, glaube ich. Macht mehr so ein Gefühl für Niederösterreich?
Ja, also zu Niederösterreich, das ist so, dass das, würde ich sagen, das größte Herkunftsgebiet.
Epizentrum.
Das Epizentrum des Weinbaus in Österreich und umfasst das Carnuntum, das Kamptal, das Kremstal, die Thermregion, das Traisental, die Wachau, Wagram und das Weinviertel. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns jetzt einfach mal die 3, ich sag jetzt mal, ja.
Schönsten?
Ja, ist auch sehr diplomatisch formuliert, raussuchen.
Schönsten Region.
Also mein Vorschlag wäre jetzt, weil ich auch schon überall war, die Wachau, das Kamptal und das Weinviertel.
Mhm.
Ja. Fangen wir mit der Wachau an.
Marianne Landl. Ja, es ist wirklich, also Entschuldigung.
Nee, bitte,
hau rein. Also wenn man da hinfährt, in die Wachau, es steht ja wirklich, wenn du da reinfährst und links von dir fließt die Donau und rechts fängt der Pfaffenberg an, das ist ja der erste geteilte eigentlich Weinberg, der ist zum Teil im Kamptal und zum im Kremstal und zum Teil in der Wachau, dann ist das schon beeindruckend. Da steht so eine Tafel, wo wirklich, also wie eine Ortstafel quasi, hier beginnt die Wachau.
Hier beginnt die Wachau, so witzig.
Und das ist echt spektakulär.
Also für alle, die noch nie da waren, ich bin diesen Sommer das erste Mal dort gewesen und wir sind reingefahren und ich habe zum Willi gesagt, ey, das ist irgendwie so ein wilder Mix aus Rheingau-Valley und Mosel-Valley. Du hast auch diese ganz charakteristischen Trockensteinmauern, die in der Wachau überall vorherrschen und die halt auch einfach vor Erosion schützen. Und die vorherrschenden Rebsorten sind halt eben Riesling und Grüner Veltliner. Und es ist halt auch nicht groß, ne? Also es sind 1500 Hektar. Also es ist super klein strukturiert. Zwei Tipps von mir an dieser Stelle, weil ich war dieses Jahr auch zum ersten Mal da. Ferdinandswarte, hoch, Mai-Wachau-App runterladen und alle Lagen checken. Spektakulärer Ausblick auf knapp 500 Meter Höhe. Und dann noch die Zillenfahrt machen. Das sind diese Holzbötchen, anmieten und dann so eine geführte Zillenfahrt machen. Es gibt auch Riedenfahrten, also Rieden ist ein Synonym für Weinbergslagen. Und dann erklären sie dir, wo welche Weinbergslage ist. Und wo wir gerade beim Thema sind, bekannte Weinbergslagen, Willi hat ja gerade schon eine erwähnt, sind zum Beispiel auch Kellerberg, Steinertal, Schütt oder Schön. Das sind, glaube ich, auch so mit einer der wichtigsten. Ja.
Kamptal.
Das macht jetzt deinen Job hier, oder was?
Die gehässigen Menschen würden jetzt sagen, die bessere Wachau.
Findest du?
Schau, nein, das ist immer so der Schmäh. Die Wachauer sind immer die Großen, die immer mehr oder weniger die Preise vorgegeben haben mit dem großen Renommee. Und das Kamptal war halt immer daneben.
Existierte sozusagen.
Genau, richtiger. Die haben halt keine Donau, sondern nur die Kamp. Und die ist halt nicht wirklich groß.
Das ist halt so ein Süßereinhängen zum Bach.
Ja, und es ist halt ein bisschen weg von dem Glamour und so weiter. Aber es gibt dort hervorragende Betriebe und der Weinbau ist top. Es ist teilweise, ja, ich weiß nicht, ich finde die Weine aus dem Kamptal hervorragend. Und mit der größten Weinbaugemeinde Österreichs, bilde ich mir jetzt ein.
Langenlois.
Langenlois. Oder für die Frankophilen ist Langlois oder Langlois.
Oder Langlois. Hier vielleicht auch nochmal 3500 Hektar Rebfläche. Und damit, und da muss ich halt immer so lachen, wenn wir das dann so ins Verhältnis setzen mit Deutschland, gehört das Kamptal auch schon zu den größeren Weinanbaugebieten Österreichs. Ja. Und ja, wie Willi auch gerade schon gesagt hat, Namensgeber ist das kleine Flüsschen Kamp. Ist ganz nett im Sommer so zum Füße reinhängen. Auch hier vorherrschen Grüner Veltliner und Riesling. Landschaftlich ähnlich, so auch so sanfte Hügel, steile Terrassen. Und was wir auf jeden Fall erwähnen müssen, weil da war ich jetzt total begeistert, als ich auf Produktionsreise in Österreich war, Sekthochburg Österreichs.
What?
Ja.
Unglaublich.
Traditionelle Flaschengärung.
Champagner von
Eintracht. Es gibt kein, ja. Deswegen auch so Langlois.
Das ist dein Ernst jetzt?
Ja,
also Deutsche.
Da gibt
auch
es Betriebe,
Deutsche,
die machen seit 89 Qualitätsschaumwein mit der traditionellen Flaschengärung.
Aber deutsche und österreichische Sekte. Wir hatten vor kurzem jetzt wieder in der Freundschaft auch eine Verkostung. Da hatte ein Winzer 4 Sekte dabei. Ich wusste gar nicht, dass der 4 Sekte macht. Und da war ein Sekt besser als der andere.
Aber ist nicht trivial, ist bei mir nicht angekommen, als normaler
deswegen machen wir die Folge heute.
Trinker, wollte ich schon sagen.
Nein, aber ich auch sagen, weil du dich nicht auskennst.
Also, ja, das wäre völlig in Ordnung, habe ich kein Problem.
Nein, aber ich finde, das ist schon eine super, also ich will damit eigentlich nur sagen, dass auch SchaumweintrinkerInnen auf ihre Kosten kommen, wenn sie ins Kamptal fahren. Ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, gastronomisch finde ich es in der Wachau ein bisschen interessanter, ganz ehrlich.
Mhm. Ist auch touristisch ein bisschen eine andere Geschichte.
Ja. Aber das Kamptal hat andere Reize. Und ich hätte jetzt bekannte Weinbergslagen im Kamptal gesagt, Käferberg und Heiligenstein.
Aha. Lamm müsstest du wahrscheinlich auch noch dazu nehmen, ja, für die großen historischen. Aber dann, ja.
Ja, ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit Weinviertel.
Ja.
Unsere liebe Freundin Marion wird mich jetzt wahrscheinlich verfluchen. Ich sage ja immer, klein Texas, plattes Land und viele Windmühlen.
Das Weinviertel, klein Texas.
Ja, das ist ja echt sehr böse, ja.
Ich finde das nicht böse, aber jeder kann sich ja jetzt vorstellen, was ich meine, weil Wachau, Kamptal hast du immer einen Berg vor der Nase und Weinviertel hast du halt einen Weitblick. Ich weiß, dass die Marion das sehr schätzt.
Und ist das groß oder kleines Weinviertel?
Riesig.
Ja.
Ich weiß es ist nicht zahlenmäßig, aber es ist, glaube ich,
knapp 15.000 Hektar.
Ja, also es ist sehr, sehr groß. Und die hatten ja auch die Riesen-Image-Problem, nicht? Weil du hast dort keine großen Weinbergslagen und so weiter. Was die aber haben, sind sehr alte Rebbestände, was wieder gut ist. Also alte
Tradition.
Reben. Ja, und alte Reben sind auch immer irgendwie ein Synonym für guten Wein, wenn man gut damit umgehen kann.
Und was wächst da hauptsächlich?
Grüner Veltliner Roots.
Das ist das große Grüne Veltliner Land.
Ja, das große Grüne Veltliner Land. Und ich wollte gerade sagen, bekannte Weinbergslagen, müsstest du mir jetzt helfen?
Sauberg.
Ach stimmt, Sauberg.
Sauberg, das war tatsächlich früher von den Schweinen kam das. Das ist bekannt, sehr alter Rebbestand. Bürsting ist dort eine Lage. Saurüssel, dann gibt es noch mal Extrige mit Saurüssel und so. Also das ist, aber es ist
aber
eher
sprudelt nicht aus dir raus. Es ist eher so, dass du sagst...
Ja, also es gibt halt da, wie gesagt, die paar Betriebe.
Ja, nichtsdestotrotz findet man da sehr, sehr gute grüne Berliner und... Touristisch ist es, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht.
Ja, die Leute fahren dahin zu Kellergassenfesten. Wenn du dir billig einen antrinken willst, dann fährst du ins Weinviertel.
Okay.
Das ist aber möglich.
Die Cheers-Tour durch Österreich geht weiter. Wir fahren ins Burgenland, Willi. Und das ist, hat Lu mir schon verraten, ein absolutes Spezialo-Gebiet von dir.
Spezialo? Ja,
du musst dir vorstellen, es gibt drei große Weinbauregionen, die mit B beginnen. Bordeaux, Burgund und Burgenland.
Und sehr selbstbewusst, Herr Schlögl, sehr selbstbewusst.
Ja. An dieser Stelle. Burgenland ist also das jüngste Bundesland Österreichs. Das hat ja sehr lange noch zu Ungarn gehört und wurde dann irgendwie im Osten da eingegliedert, damals noch mit eisernen Vorhang und allem drum und dran. Also geschichtlich auch ein sehr spannendes und interessantes Land. Wird leider immer ein bisschen vom Rest von Österreich belächelt. Weil
immer
halt,
noch?
Ja, das ist schon immer noch lustig. Die Hauptstadt ist Eisenstadt mit heißen, glaube ich, 10.000 Einwohnern. Das ist halt einfach, und es ist halt so dieser Oststrich, der sich über, weiß ich nicht, wahrscheinlich 200 Kilometer, kann sein, dass ich voll im Blödsinn rede gerade, von Süden nach Norden erstreckt und da schon irgendwie sehr tolle Unterschiede hervorbringt. Man hat nämlich, also alles grenzt mal an Ungarn, klar, im Osten. Und im Süden hat man so ein Massiv, das kommt vom Geschriebenstein, das ist die höchste Erhebung im Burgenland. Da sprechen wir jetzt von heißen, ich glaube, zwischen 600 und 800 Metern.
Also sehr heiß in Österreich. Ja.
Und das ist geprägt von Schiefergestein. Also ja, ähnlich wie an der Mosel, nur nicht so alt. Und das ist sehr interessant. Und umso weiter, dass man nördlich kommt, hat man dann ein Kalkmassiv auf der Leiterbergseite. Das ist auf der westlichen Seite des Neusiedlersees. Das ist der letzte Ausläufer der Alpen.
Ah,
das Gletscher, also was da übrig bleibt. Und das ist eigentlich alles so sehr, sehr kalkgeprägt, sehr weiß, auch mit ein paar Schieferinseln. Und östlich des Neusiedlersees, wenn man dann wieder so Richtung Ungarn umgeht, hat man sehr sandige, aber salzige Böden, eben wegen dem See, weil das ist so das Überbleibsel vom Urmeer quasi. Also das ist, musst du dir vorstellen, wie kennt jeder diese Savannenfotos, diese Salzwannen.
Mhm. Wenn man zum Beispiel mal in Botswana gewesen ist, so Machadi-Hadi-Pan und sowas, so sieht genauso sieht das aus. Das ist total faszinierend. Man fährt, wie heißt das, drei Seenviertel oder was, ne?
Seewinkel. Ah, der Seewinkel. Das ist ein Naturschutzgebiet und der Neusiedlersee ist ein Steppensee. Also es ist was Eigenes. Der hat eine riesige Fläche. Ich weiß nicht genau, wie groß das ist. Aber an den tiefsten Stellen ist der halt einen heißen Meter tief.
Und Steppensee heißt, dass der Wasserspiegel sich verändert, oder was?
Genau, ja. Also er sinkt leider im Moment. Natürlich auch aufgrund der Klimaerwärmung. Aber es ist klimatisch unheimlich spannend, weil der See kühlt natürlich und wärmt in einem. Und du hast ein ganz anderes Mikroklima dort in der Gegend.
Aber wenn wir von Burgenland sprechen, nochmal ganz kurz, also spricht man ja eigentlich immer von Mittel- und Südburgenland, oder?
Und Neusiedlersee.
Okay, also Mittel-Südburgenland und Neusiedlersee.
Genau, also das waren so die früher aufgeteilten Kleingebiete.
Ja, und wenn du beim Neusiedlersee bist, dann gibt es ja, ich habe gesagt, eine Spezialität. Es gibt den Ruster-Ausbruch.
Ja.
Und es gibt halt eben noch die anderen. Also das ist ein edelsüßer Wein, muss man dazu sagen. Und es gibt halt eben noch sehr, sehr viele Betriebe, die sich, also für alle, die noch nie da waren und jetzt sagen, okay, was kann ich da in der Umgebung trinken? Der Neusiedlersee ist sehr bekannt für edelsüße Weine, wie zum Beispiel Beeren und Trockenbeeren auslesen.
Genau, aber ja. Richtige Süßweine, nicht so wie die an der Mosel, die man dann immer erklären, das muss so vibrieren von Säure und so. Ja, es muss schon vibrieren, aber Süßwein darf schon süß sein. Und wenn wir da von Trockenbeeren auslesen reden, dann reden wir von 280 Gramm Restzucker auf einem Liter Most aufwärts. Und das ist dann schon wirklich, wirklich konzentriert.
Das ist wie, als man Honig in den Mund spritzt.
Ja, genau. Ja. Das Tolle ist aber dort, was ich vorher erklärt habe, dieser Salzgehalt, du hast einen unglaublich hohen Salzgehalt im Boden. Und alles, was du da im Mund nimmst, schmeckt dann so ein bisschen wie so Salzkaramell. Und das macht das Ganze wieder frisch, obwohl das so süß ist und so konzentriert.
Ich sag immer, das schmeckt wie eine, also es ist vornehmlich aus der Rebsorte Welschriesling. Und ich finde, das schmeckt immer so ein bisschen wie eine Tarte, wo du obendrauf so ein bisschen Fleur de Sel machst. So finde ich schmecken
sehr schön
die.
Beschrieben.
Ja, so finde ich schmecken die Trockenbeeren auslesen.
Deswegen hast du die Böden auch so angesprochen am Anfang, ne?
Ja.
Ja, weil und das Wichtigste dort oben ist, also was man sich irgendwie merken kann und oder soll.
Was man sich aber auch merken kann, ist, dass beim Neusiedler See, das ist ja da, genau Neusiedler See, gibt es dann dieses kleine Städtchen Golz.
Aha.
Und hat ja auch viel Furore gemacht, einfach mit der Naturweinbewegung. Also ist auf jeden Fall auch ein Hotspot für naturweinaffine Menschen, finde ich.
Ja.
Das kann man sich auch merken.
Absolut.
Und grundsätzlich wird das Burgenland dominiert durch die rote Rebsorte Blaufränkisch.
Mhm.
Du hast ja eben
also
schon
die meist angebauteste ist Zweigelt oder Rotburger. Ich würde den Namen Rotburger empfehlen. Die ist qualitativ, glaube ich, nicht dem Blaufränkisch gewachsen. Es ist massentauglicher, weil es ein bisschen juiciger ist und nicht so viel Säure hat und auch ja, nicht so viel Gerbstoff. Es ist ein schöner Trinkwein, ja. Ja, genau. Und der Blaufränkisch, der ist halt für mich eine große Rotweinrebsorte. Hat viel Gerbstoff, viel Säure und kann eine sehr, sehr hohe
Komplexe Weine. Ja, es hat immer so ein bisschen die Würze vom Syrah und diese Eleganz und Kraft vom Nebbiolo und ja, es ist eine Rebsorte, die mir auch selber unfassbar viel Spaß bereitet.
Mhm.
Und was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt vom Blaufränkisch sprechen, was macht denn ein Blaufränkisch vom Mittelburgenland aus und ein Blaufränkisch aus dem Südburgenland?
Also das Mittelburgenland bezeichnet sich ja selber als Blaufränkischland.
Mhm.
Das kommt von früher noch, weil dort der Anbau des Blaufränkisch am größten ist und die damals auch große Genossenschaften dort hatten.
Mhm.
Also war immer für Blaufränkisch. Die haben aber eher Lehmböden, die sind ein bisschen schwerer. Und da hat man eigentlich ein bisschen einen zu üppigen Stil für Blaufränkisch gemacht, der teilweise natürlich super ankam beim Publikum, aber heute, so wie wir Blaufränkisch gern trinken, nämlich eher fein und strukturiert, da ist das ein bisschen out geworden, muss man sagen. Es gibt aber im Mittelburgenland, das kann man so nicht über den Kamm scheren, auch hervorragende Schiefer- und Kalkinseln. Und da gibt es auch Winzer, die dort unglaublich gute Erzeugnisse machen. Und deshalb, ja, ist Mittelburgenland ist ein bisschen schwer begriffen, weil es ist so super heterogen vom Boden, dass man das nicht so sagen kann. Aber die Südburgenländer sind noch ein bisschen feiner für mich, weil die halt dieses unglaubliche Schiefermassiv vom Eisenberg, der Berg heißt tatsächlich Eisenberg, ist wahrscheinlich die kleinste oder zweitkleinste Weinbau, also das zweitkleinste Weinbaugebiet Österreichs mit nur, glaube ich, 500 oder so.
Ja,
oder
600 ist,
so. Ja. Ist das Burgenland rot oder gibt es da auch Weißwein?
Das ist unterschiedlich. Bis in die 70er war mehr Weißwein. Danach kam der Rotweinboom wegen dem Climate Warming und wegen den Kopien internationaler Größen wie Bordeaux. Also man hat versucht, Bordeaux zu kopieren. Dann war Rotwein mehr.
Du lachst, das ist echt krass, wenn du alte Blaufränkisch trinkst aus dem Burgenland. Du denkst wirklich, du hättest ein Bordeaux im Glas.
Ja, die waren immer verschnitten mit Merlot oder Cabernet Sauvignon.
Aber es ist auch gefallen, dass es teilweise überall immer wieder versucht wurde,
Bordeaux zu kopieren. Ja, wir hatten letztes Thema von...
Es war halt so diese Historie und die ist relativ kurz. Nicht? Das ging los 1985 in etwa, 86 mit oder nach dem Weinskandal, dass dann die ersten Burgenländer ins Bordeaux gefahren sind, Holz mitgenommen haben, also Fässer und eben auch diverse Rebsorten wie Cabernet und Merlot. Es wurde aber alles nicht reif, das hat alles geschmeckt nach grüner Paprikasuppe, es war eine Vollkatastrophe. Und ja, und jetzt aber auch wieder, also dann mehr Rotwein und jetzt kommt man aber wieder drauf, dass man sich ein bisschen fokussiert auf wieder alte Weißweinrebsorten.
Also zurückgekehrt, Weißwein spielt auch eine Rolle im Burgenland.
Ja.
Welschriesling.
Letzter Stopp, die Steiermark.
Yes, ich würde jetzt mal sagen, bekannt für Chardonnay, der in der Südsteiermark übrigens auf den Namen Morillon hört, Gelb Muscatella, Sauvignon Blanc, Welschriesling, aber auch Riesling.
Und Arnold Schwarzenegger.
Und Willi kommt übrigens auch aus Steiermark.
Das ist unser größter Exportschlager.
Aber ist man stolz als Österreicher auf Arnold Schwarzenegger?
Ich kann nicht auf ihn stolz sein, weil ich nichts damit zu tun habe für seine Karriere, aber ich finde es einfach ein geiler Typ. So, kann man jetzt sagen, was man will, aber Arne ist super einfach.
Also ich habe mich verliebt in die Steiermark, so egal ob jetzt Südsteiermark oder wie auch immer, ist dieses Landschaftsbild. Ich finde, dieses Landschaftsbild ist einmalig. Das sind diese Hügel, diese sieht fast so ein bisschen aus wie Toskana.
Die grüne Toskana.
Ja,
Achso, das ist so.
Das sagt man auch so, die Toskana Österreichs.
Wenn ich es mit einem deutschen Weinbaugebiet vergleichen müsste, wäre es wahrscheinlich auch die Südpfalz so ein bisschen. Aber noch hügeliger und viele Zypressen und also... traumhaft schön. kann ich nur empfehlen, echt da mal hinzufahren.
Du nix, Willi. Das ist also das Besondere an der Steiermark.
Ja, also vor allem das Hügelige, dann ist natürlich besonders, also so wie das Burgenland die Nähe zu Ungarn hat, hat die Steiermark natürlich die Nähe zu Slowenien, also natürlich auch Grenzland. Und die Steiermark ist auch ähnlich wie das Burgenland aufgeteilt in ein paar verschiedene Kleinklimata und verschiedene Bodenformationen. Und damit ergeben sich auch verschiedene Weinstilistiken und Rebsorten. Also es gibt da die Weststeiermark, was für die Touristen sicher das Spannendste ist, mit dem Schilcher, dem blauen Wildbacher, also das ist eine Rotweinrebsorte, aus der Rosé gekeltert wird, mit dem ich mir immer gerne ein Fußbad mache.
Tatsächlich?
Ja, zum Trinken ist das nicht.
Ach so. Also aber was Wahnsinn. Bringt das für die Füße?
Ja, ich glaube, die Säure macht die fürs Wach wahrscheinlich. Zarter. Und? Aber das ist wirklich fast nicht trinkbar. Es gibt ein, zwei Winzer, die dort interessante Sachen machen, aber ich muss echt sagen, so aus Qualitätssicht ist das. Deswegen haben wir die Weststeiermark damit abgeschlossen, also abgehakt. Dann können wir weitergehen in die Südsteiermark und beziehungsweise ins Vulkanland. Die Steiermark hatte auch frühere vulkanische Aktivität gehabt und da hat man viel auch so Tuffgestein und so weiter. Das ist in der Gegend Klöch, Straden, da gibt es noch den Klöcher Kögel, sagt man da und so weiter. Also es sind wirklich erloschene Vulkane, wo der Wein wächst. Und dann eben die Südsteiermark an sich. Und dann kann man nochmal vielleicht extra reden vom Sausal. Das ist auch ein Naturschutzgebiet. Und das ist also so die Südsteiermark, Ehrenhausen und die Gegend ist extrem geprägt vom Muschelkalk und das Sausal vom Schieferboden.
Und Sausal ist halt eben wiederum prädestiniert für Riesling, also nicht den Welschriesling, sondern unseren
Rheinriesling.
Also oh,
die Steiermark ist klar weiß dann, ne?
Fast ausschließlich. Es gibt Rotwein, ein bisschen, haben wir schon gesagt, zweigelt, ein bisschen blaufränkisch, aber die Steiermark ist viel zu kühl eigentlich, oder war es in der Tradition immer, und viel zu nass. Du musst dir vorstellen, in einem lässigen Weinjahr brauchst du Niederschlag. Naja, was man braucht, man hat immer zu wenig, aber zwischen 400 und 700 Milliliter wären wahrscheinlich ziemlich optimal. Oder, Frau Kellerinspektorin? Kannst du mir da?
Na, lass dich mal reden.
Und in der Steiermark hat es fast nie drunter. Also eher, und dieses Jahr war ja überhaupt das regenreichste Jahr ever. Nicht? Also die halbe Steiermark und Slowenien ist ja davon geschwommen. Und wir waren im Mai oder Juni dort und da hat uns da ein Winter erklärt, dass es bis zu dem Tag schon gehabt hat, über 1000 Milliliter.
Wahnsinn.
Und dann ist erst der Regen gekommen.
Aber abgesehen von diesem Weinjahr, was jetzt eher bescheiden ausfallen wird, was wunderschön ist, auch nochmal hier mein Tipp, die Önotourismus Lu haut hier noch einen Tipp raus, ist die sind wir dieses Jahr auch abgefahren. Bist du auch noch nie so abgefahren? Die Südsteirische Weinstraße.
Ja, hervorragend.
Mega, mega. Du kommst an allen Betrieben vorbei. An Buschenschenken vorbei, super.
Worüber wir noch nicht geredet haben, sind die Lagen.
Und das Backhändl. Die Lagen, ja, es gibt dort spezielle Lagen, aber wie schon gesagt, Vulkanland wäre wahrscheinlich Moorfeitel, einer der bekanntesten Lagen. Dann direkt da Ehrenhausen und so weiter, natürlich Ziereck, Grasnitzberg, Granachberg oder im Sausal zum Beispiel die Ried Geißriegel.
Lu, gleich erklärst du noch den Heurigen in deinem Weinlexikon. Vorher machen wir eine kurze Zusammenfassung. Ihr ergänzt alles, was ich mir notiert habe. Österreich hat eine Rebfläche von roundabout 45 bis 48.
Von knapp 50.000 Hektar Rebfläche.
Hektar, ne? Tendenz steigend, weil du hast gesagt, Willi, alpiner Anbau findet auch schon statt. Vielleicht wird da jetzt ein bisschen mehr angebaut.
Ja, richtig. Ja.
Verteilt auf ungefähr 5 Hauptanbaugebiete, Steiermark, Burgenland, Wien nicht zu vergessen, Bergland und die größte Region, Niederösterreich, mit bekannten Weinanbaugebieten wie Wachau, Kamptal und Weinviertel.
Yes.
Bekannt für Weißwein wie zum Beispiel Grünfeldliner, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Habt ihr einen zweiten Namen gehabt? Was war das nochmal?
Morillon.
Morillon. Und Welschriesling und Gelber Muscatella.
Ja. Yeah.
Wo wir übrigens mal einen richtig guten in deiner Bar getrunken haben.
Aus der Südsteiermark.
Der war extrem lecker. Bei Rotwein ist es zweigelt und blaufränkisch.
Und St. Laurent auch, oder?
St. Laurent,
genau.
Und Sekt gibt's auch.
Ja.
In Österreich. Neu für mich, aber richtig guten. Heißt Sekt Austria. Und muss immer das ist Bedingung, mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt.
Jawohl.
Yes, und das Kammtal ist eigentlich so die Hochburg für Qualitätsschaumwein.
Und jetzt kommen wir zu deinem Weinlexikon, Lou. Heute H wie Heuriger.
Oder Baby Buschenschank.
Lou's Weinlexikon.
Traditionell, korrigier mich, eigentlich ist es ja vergleichbar mit der Straußwirtschaft bei uns in Deutschland. Es findet ein Ausschank statt, ausschließlich von Wein aus dem eigenen Weinanbau. Serviert werden lokale Spezialitäten, traditionell kalte Platten. Es gibt kaum oder eigentlich traditionell keine warme Küche für alle heurigen Neulinge da draußen. Und es ist zeitlich begrenzt. Also das ist nicht immer das ganze Jahr geöffnet, sondern es gibt halt immer Heurigen- oder Buschenschank-Saison. Da sollte man sich also definitiv über die Öffnungszeiten erkundigen. Und es ist gemütlich und traditionell, es ist so ein Ort der Geselligkeit. Und natürlich gibt es auch moderne Heurigen- oder Buschenschenke, wo auch warme Gerichte serviert werden und wo es auch eine erweiterte Weinkarte gibt. Aber der traditionelle Buschenschank oder Heurigen ist immer draußen in der Natur. Es ist gesellig, es ist cool, es ist direkt ab Weingut. Und ja, oder?
Top erklärt, ja.
Ja, super.
Wo ist der gemütlichste in ganz Österreich?
Der traditionelle Pop-up. Nicht heute wieder mal ein Pop-up.
Pop-up, es ist ein Pop-up, es ist ein Weingut-Pop-up.
Aber wo ist der gemütlichste in ganz Österreich?
Oh, ich habe so viele Freunde, ich kann dir nicht sagen.
So.
Aber ich glaube richtig gleich, man ist beim Pulka Bernd.
Das hat er nicht gesagt. Also mein persönlicher Favorite ist mit spektakulärem Blick auf Wien, ist mit Sicherheit der Wiening am Nussberg. Nein, das ist schön, ja, schön, der Ausblick.
Weil der Blick so schön ist.
Ja, du könntest jetzt in jeden Ort
gehen. Ja, du kannst überall tausende nennen, ja.
Machst nichts falsch.
Aber der Pulka, der serviert zum Beispiel auch warme Speisen, also sein Schweinsbraten, und der hat auch eine erweiterte Weinkarte. Da, Pro-Tipp, immer nach den dazugehörigen Preisen fragen. Und damit verabschieden wir uns heute. Herzlichen Dank,
dass ihr bei mir auf Wiedersehen. Ganz kurz. Willi, so viel Zeit mit dir. Und nicht in der Bar. Endlich mal Zeit sozusagen zu quatschen, ne?
Ja.
Ja, wir mussten dich nicht teilen mit hunderten Gästen.
Ich finde das sehr schön bei euch. Ihr habt ein sehr schönes Studio hier. Es gefällt mir. Auch das Gespräch. Also ich habe mich noch nicht mal warm. Ich habe mich noch gar nicht warm geredet tatsächlich. Aber
ja, die gut. Also gut, wir gucken euch hier durch die Scheibe und die klopfen alle auf die
Faktenfeier,
auf die Uhr.
Die sind durstig.
Ja, die sind durstig.
Die Flasche ist leer, ne?
So cheers. Etwa nett, Freunde
cheers,
der Sonne.
Cheers.
Hör mal, bis nächste Woche.
Bis bald.
Können Sie dir auch noch Tschüss sagen, bitte?
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Unhöflich, die Männer.
Viert euch.
Viert euch.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.